Diese Podcast-Folge dient zur Aufklärung, Risikominimierung und Unterhaltung und soll nicht den Konsum psychoaktiver Substanzen verherrlichen. So etwas wie risikofreien Konsum psychoaktiver Substanzen gibt es nicht. Der sicherste Konsum ist daher kein Konsum. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Joli und du hörst den Tabu-Podcast. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um ein super spannendes Thema. Und ich habe mich ehrlich gesagt lange nicht bereit gefühlt, darüber öffentlich zu teilen. Und jetzt habe ich einfach die perfekte Person, ein Experte im Bereich. Und zwar Jascha von Set und Setting, weil es geht heute um das Thema Psychedelics und wie Psychedelics unser Leben verändert haben. Ja, also wenn du gar nicht weißt, was Psychedelics sind, dann hör gerne, bleib gerne dran. Und bin super gespannt auf euer Feedback. Gerne könnt ihr mir auf Instagram eine Nachricht schreiben. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify bewertest. Bei Spotify kannst du auch mich folgen. Und gerne die Folge auch mit deinen Freundinnen, Freunden teilen, weil ich es so wichtig finde, über das Thema aufzuklären. Und alles unten verlinkt, wegen Jascha Seite und Unternehmen. Große, große Empfehlung. Tolle Person und freue mich jetzt, mit dir das Gespräch zu teilen. Ganz viel Spaß bei der Folge. Hey Jascha, schön, dass du da bist und vor allem live auf Kopangan. Richtig schön. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du so bist?
Ja, die Frage ist schon so schwierig. So ein Teil von mir will die jetzt so richtig krass, mystisch und so spirituell beantworten. Und ein anderer will eigentlich einfach nur sagen, ja, ich bin halt so ein Mensch und ich mag gerne Neues über mich selbst herausfinden und ich bin ein sehr analytischer Mensch und es macht mir einfach mega Spaß, so mich selbst und andere zu analysieren und andere auch begeistern, sich auf diesen Weg zu sich selbst mit oder ohne psychedelischen Substanzen zu begleiten. Ja, so würde ich jetzt grob sagen.
Ja. Okay, danke. Und genau, das geht es ja auch darum heute, eine Folge über psychedelische Substanzen. Ja. Ich finde das Wort voll schwer auszusprechen.
Psyche. Aber eine Psyche, du weißt ja, Psyche kannst du
ja
sagen.
Ja, Psyche. Ich bin noch nicht Deutscher, weißt du.
Aber Psyche?
Psyche.
Ich kann nicht aussprechen.
Ja. Ich sage immer Psychedelics deswegen, auf Englisch.
Ach, dieses Denglisch, diese Anglizismen.
Oh. Also, wir reden heute über psychedelische Substanzen. Ist besser? Mhm. Immer noch nicht, ne?
Doch, ich fand's gut.
Danke. Und warum Jascha jetzt hier ist, weil er ist einfach der perfekte Mensch dafür, weil auch ein Business, du hast ein Business eigentlich, du machst eigentlich, ja.
Deswegen ich bring die Leute zum Trippen, könnte man tatsächlich
die
so sagen.
Ich zahle euch das ja. Trippen.
Ja. Es entspricht auch genau meiner Vision. Also ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich diese Erfahrung machen können.
Erzähl mal ein bisschen, so, was macht ihr so? Was zahlen sie da? Also wofür? So, was passiert da?
Ja. Ich denke mal, dass diese Substanzen, diese Erfahrungen, die man da machen kann, mit denen kann man ja so sehr tief in seinen Geist einsteigen. Und das bedeutet, man wird in diesem Prozess auch einige Türen öffnen, einige Wände einrennen, durchbrechen, die bisher relativ stabil im Leben waren. Und wo eine Tür einbricht oder wo eine Wand einbricht, da ist eben das ganze Gebäude auch immer mehr einsturzgefährdet. Und manchmal kann es eben passieren, dass da viel mehr einstürzt, als wir gerade jetzt vorhatten. Deswegen können die Substanzen, diese Erfahrungen halt auch sehr gefährlich werden und haben auch Risiken, Gefahren. Und ich glaube, deshalb vertrauen Menschen uns, weil wir ein sehr gutes Framework dafür haben, sehr erfahren darin sind, sehr wissend darin sind, wie wir sie begleiten können, wie wir ihnen dabei helfen können, diese Erfahrung sicher zu machen. Und das machen wir mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Wir haben halt unsere kostenlosen Content, unsere kostenlosen Anleitungen, dann haben wir unsere kostenpflichtigen Kurse, unsere Psychedelika-Kurse, Microdosing-Kurse oder unser Retreat in den Niederlanden. Für die Menschen, die es dann wirklich wissen wollen, die kommen dann zu uns nach Amsterdam und dann gucken wir mal, was da so abgeht in ihnen drin.
Und welche, also erstmal kurz so Leute, die so gar keinen Plan haben. Ja. Worüber reden wir so überhaupt? Ja.
Vielleicht haben die schon abgeschalten.
Was sind so psychedelische, was ist überhaupt psychedelische Substanz?
Mhm. Also so das Wort psychedelisch, das besteht aus zwei Worten aus dem Altgriechischen. Psyche und Delos. Psyche ist also unser Geist. Und Delos ist so manifestierend, aber auch so sowas wie offenbarend, heißt es. Das heißt, am einfachsten die Übersetzung wäre zu sagen, psychedelisch heißt geistesoffenbarend. Und das sind Substanzen, bekannterweise dann LSD oder Psilocybin, Ayahuasca und solche Sachen. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, die öffnen so irgendwie Türen. Und das spiegelt sich dann auch sehr gut in diesem Wort geistesoffenbarend wieder. Es offenbart uns, dass in dieser Wohnung, in der wir unser ganzes Leben schon leben, hinter dem Schrank, wenn wir den mal zur Seite schieben, auch noch eine Tür ist. Und dann gehen wir in diese Tür rein und sehen, wow, da ist ja noch ein Raum drin. Und in diesem Raum sind nochmal Türen. Da ist nochmal eine Tür, da sind nochmal zwei Türen, sind nochmal Türen. Dann gehe ich durch diese Türen, dann sind nochmal Türen drin. Und auf einmal merke ich, in mir ist ja viel mehr Tiefe vorhanden, als ich sie im normalen Alltag gesehen habe. Und das ist hilfreich, wenn wir A, Neues über uns herausfinden wollen und B, uns auch verändern wollen auf Basis von dem, was wir da herausfinden. Deswegen sind es für mich ganz große und starke und mächtige Werkzeuge, um den persönlichen Veränderungsprozess, den wir in unserem Leben ja sowieso durchmachen, zu beschleunigen. Ne? Also nicht, dass wir sie brauchen. So, die Türen finden wir auch so irgendwann, wenn wir nur lange genug danach schauen, wenn wir bereit dafür sind, auch hinzuschauen. Aber in meinem Leben war es zumindest so, dass ich gefühlt einen starken Veränderungsprozess durchgemacht habe, der aus dem, was ich gehört habe, bei anderen Menschen sehr lange dauern kann, wenn er überhaupt stattfindet. Den habe ich innerhalb von wenigen Jahren erlebt und habe mich ganz viel verändert. Und das war schon sehr schön. So, da bin ich schon sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dachte ich, hey, es ist doch auch ganz gut, dass diese Substanzen, dass das mehr Menschen machen können, dass da mehr Menschen Zugang dazu finden. Habe mit der Zeit natürlich auch rausgefunden, hey, nur weil es bei mir jetzt so easy funktioniert hat irgendwie, ist es nicht bei jedem so. Und deswegen, da ist ganz viel Verantwortungsbewusstsein und auch Struktur und so eine gewisse Bescheidenheit auch wichtig, wenn wir mit diesen Substanzen überhaupt zu tun haben. Also es gibt auch viel Negativbeispiele von Menschen, die diese Substanzen genommen haben. Und natürlich, diese Negativbeispiele ist dann das, was man auch mehr hört. Und so entsteht vielleicht auch mit der Zeit ein vielleicht nicht ganz gerechtfertigtes Bild gegenüber solchen Erfahrungen. Und da hoffe ich, dass wir das auch ein bisschen
machen können. Ja, das fühle ich mit den Negativbeispielen. Das ist oft dann auch, das finde ich auch so schön, dass ihr dann so einem auch sehr also einen Rahmen bietet, wo es sehr, man sich so sicher fühlt und auch eure Instagram-Seite ist auch so professionell und das ist so, finde ich richtig schön, weil ich finde, dass sehr viel auf Internet so Unwissenheit herrscht und überall, jeder kann ja überall schreiben, was er möchte und dann viele lesen das und sagen, boah, ich möchte das Boot nicht nehmen.
Ja.
Und dann sind wir, die halt so gute Erfahrungen nochmal machen, das stimmt aber nicht.
Ja, ich denke, das ist auch oft generell ein Problem beim Influencen. Dass die Leute, die influenzen, sind auch, ich würde jetzt nicht sagen nur genetisch, aber einfach aufgrund der Person, die sie sind, sehr gut dafür geeignet, das zu verkörpern, was sie verkörpern. Also zum Beispiel, wahrscheinlich ist meine Vergangenheit und meine Persönlichkeit sehr gut dafür geeignet, mit Psychedelika sich sehr stark verändern zu können. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass ich auch als eine öffentliche Person darüber auch sprechen kann. Aber es muss klar sein, nur weil ich das kann, heißt es nicht, dass jeder das kann. Nur weil ich mich damit, ich sage jetzt einfach mal, mein Leben sich um 180 Grad zum Glücklichwerden verändert hat, heißt es nicht, dass es so für jeden ist. Und genauso heißt es auch nicht, wenn ein Fitnessathlet so irgendwie so ein Fitness-YouTuber oder Fitness-Instagrammer, heißt ja nicht, dass jeder so werden kann. Aber trotzdem kann man sich davon ja inspirieren lassen und sich vielleicht das ein oder andere davon informationstechnisch so abgucken.
Ja. Ja, voll. Und was war dann, wenn du es erzählen magst, deine allererste Erfahrung mit psychedelischen Substanzen? Ja.
Also, es ist schwer zu sagen, ob es MDMA oder LSD war. MDMA, Ecstasy, kann ja auch psychedelisch sein, aber schon weniger. Deswegen, ich würde sagen, meine erste klassische psychedelische Reise war mit LSD 2015. Erst habe ich MDMA genommen 2015 und dann Ende 2015 dann noch LSD. Und das war für mich, also es gehört für mich eigentlich so zu den Top 3 der wichtigsten Lebensereignisse meines ganzen Lebens. Also es hat mein Leben so extrem geprägt, dass alles, was ich dachte, was wahr ist, was das hier ist, dieses Leben, diese Realität, so die, was wir jetzt halt auch so wahrnehmen, so diese Farben und Formen, diese Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke, dass all das nur so eine Art Teil ist von dem, was wirklich ist. Nur so eine Art Spitze des Eisbergs, aber unter der Wasseroberfläche befindet sich noch ein riesiges, viel mehr Eis. Und das hat mich dann auch, gerade meine erste LSD-Erfahrung, da waren wir so in so einem Wald, da haben wir das so genommen, 150 Mikrogramm LSD, war schon viel fürs erste Mal und dann war das so, boah, was geht hier ab, so, alles löst sich so ein bisschen auf und das hätte ich ja nie gedacht, dass das geht, also das weiß ich noch, dass ich ganz ungläubig war. Ich dachte so, also die Grundpfeile meines Lebens werden hier gerade eingerissen und alles, was ich dachte, was hier stabilerweise mein Leben ist, wird eingebrochen. Und dann hatte ich auch ganz viel Angst plötzlich gekriegt, weil ich dachte so, die anderen, hier diese Leute, wir sind dann so nach Hause gelaufen, da waren so halt Menschen, so ganz normal Menschen. Und dachte so, boah, die rufen jetzt die Polizei, die sagen, dass sie das Ding genommen haben, fuck, wir müssen jetzt, dann muss nach Hause. Dann habe ich so übelst den Tunnelblick gekriegt und hatte so voll Angst vor Verfolgungswahn und es war gar nicht so schön in diesem Moment. Und ich glaube, das ist auch das Wertvolle an Psychedelika, dass die machen dir nicht einfach eine schöne Erfahrung, sondern es kann auch sehr anstrengend werden und das ist das Gute, weil diese Anstrengung ist ja die, die wir dann im Alltag vielleicht gar nicht so haben möchten, die dann doch mal rauskommen kann. Und sonst habe ich auch bei meinen ersten LSD-Erfahrungen schon so Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also ich habe mir da auf so einen Zettel so Fragen aufgeschrieben, so was, wie stehe ich zur Beziehung zu meinem biologischen Vater? Oder wie sieht es eigentlich aus mit meiner Berufswahl? Finde ich das cool? Und es war dann für mich so mega interessant, das dann auf LSD mal so anzuschauen und durchzulesen. Und plötzlich, weil ja die ganzen Türen aufgerissen waren in mir, bin ich viel schneller irgendwo hingekommen. Habe mich nicht die ganze Zeit im Kreis gedreht, so wie es im nüchternen Zustand oft bei mir ist, wenn ich mir eine Frage stelle. So, ich komme nicht auf eine Lösung, bei der ich dann wirklich sage, ja, so ist es, so mache ich es jetzt. Sondern, ah, aber was ist, wenn, und auf LSD war es viel freier zu denken und bin dann zu Lösungen gekommen, die sich danach auch als richtig, die mir danach echt geholfen haben. Weil es weniger so gedachte Wahrheiten waren, sondern so gefühlte. Und das war mein erster LSD-Trip, so jetzt mal kurz eine kurze Fassung. Also es war krass. Mhm. Es war,
wow. Und du warst dann nicht alleine, du warst mit Freunden.
Ja, ich war mit Freunden. Mhm. Mit Paul, der hat auch dann irgendwie, der hat auch so seinen eigenen Trip erlebt. Der ist dann irgendwie in der Stadt umhergeirrt.
Was war schon meine erste Erfahrung? War mit Pilzen?
Ja.
Es war schon vor 6, 7 Jahren.
Ach, wirklich?
Mit meinem Freund, mit Philipp. Und Philipp hat da schon sehr, sehr viel Erfahrung davor gehabt. Für mich war das so, wow, ich hatte richtig Angst. Ich war so, was ist das? Was machen wir hier? Aber Philipp hat sehr, also was du auch wahrscheinlich bestätigst, so wichtig ist Set und Setting, wie auch euer Unternehmen heißt. Das ist halt das erste Mal, wir haben es drin genommen, weil es war Winter. Mhm. Und deswegen eine Wohnung. Und wir haben es alles vorbereitet, Obst geholt, wir haben dann alles so schön gemacht, weil das glaube ich, das ist glaube ich auch so wichtig, dass wo man das nimmt, weil das erste Mal würde ich niemals so eine Party nehmen oder so, wo ich halt unsicher, vor allem wenn du LSD nimmst, so eine richtige Dosis, denke so, das ist ja, ich fühle mich oft dann so gar nicht unter Menschen sein, ne? Und vor allem mit Menschen, die ich vielleicht lieber, nicht einfach so random fremde Leute, und das glaube ich, viele machen das falsch, aber kann so wahrscheinlich der viel mehr erzählen als ich, dass so viele nehmen das erste Mal und dann nehmen es eine Party und dann mir so, boah, das ist ja, das ist, was deine Intention ist die Frage, ne? Wirst du da eine Heilung machen, die ich persönlich dann vielleicht dann nicht von Party nehmen, so. Auf jeden Fall bei uns war das so ein Pilze zu Hause, aber boah, das war echt krass. Ich glaube, es war das erste Mal für mich gar nicht so krass persönliches Entwicklung, es war das erste Mal eher zu fahren, weil es war so, was geht hier ab? Mhm. Dieses
Hä?
Ja, hä? Oh, die Muster. Und das war das erstmal zu checken. Okay, wie fühlt sich das an? Und seitdem schon öfter, schon sehr, sehr oft LSD alles genommen. Und da seitdem kann ich immer so bewusst jetzt, okay, jetzt, aber das erste Mal war es überfordernd für mich, dass ich es gar nicht richtig gecheckt habe. Okay, soll ich jetzt, was? Also es war alles mal zu genießen, erstmal ein Zustand von, und erstmal, es war für mich das erste Mal, ja.
Das kann sehr befordernd sein, weil wir kennen das ja gar nicht.
Ja.
So, das ist ja ein komplett unbekannter Bewusstseinszustand, in dem, wie gesagt, alle Türen offen sind und auf einmal alles durchfließt. So. Weil in unserem Alltag halt sind wir ja sehr kontrollierend in dem Auf- und Zumachen unserer inneren Türen. Also wir können ja sehr gut entscheiden, die Tür mache ich jetzt auf, die lasse ich jetzt eher zu. Aber was ist, wenn man da nicht mehr so richtig die Kontrolle drüber hat, dann kann das halt schon überfordernd sein. Und ich glaube, da ging es nicht nur dir so. Ich glaube, viele Menschen, also wie ich auch bei der, als jetzt erstmal dachte, so, was geht hier jetzt ab?
Ja, das war echt krass. Und auch mit Pilze, wir haben das zweite Mal in Natur genommen in Österreich mit Freunden und das war halt wow. Der Natur, also falls ihr mehr Pilze genommen habt, wisst ihr, dieses HD-Black, was man hat. Und das vergisst man halt einfach nie. Und seitdem habe ich diesen Bewusstsein, wenn ich draußen bin und manchmal, wow, dann hast du viel mehr, du merkst Details mehr. Und das war für mich dieses Moment so, wow. Und ich weiß, ich saß dann irgendwie so im Bach und habe ich die ganze Zeit nur das Wasser anguckt und dann die Blätter. Und ich war so, wow, das ist so schön. Und wie schön ist die Natur, bitte. Und wenn wir im Normalzustand rumlaufen, Tunnelblick.
Ja.
Wir gucken gar nichts an. Das ist alles so Routine und wir stehen nie und sagen, wow, was für ein schönes Blatt. Und das hat mich toll nochmal erinnert, dass wir uns viel mehr Zeit nehmen sollen für kleine Dinge in der Natur. Und dass wir auch eins in Natur sind. Wir sind auch Natur. So.
Ja. Diese Naturverbundenheit, die ist auch so ein typisches Phänomen, das Menschen erleben, wenn sie diese Erfahrungen machen. Und ich frage mich dann immer, würde das auch jemand so erfahren, der so sein ganzes Leben nur in der Stadt gelebt hat? Also ist das eingebaut in uns, diese Naturverbundenheit? Oder ist es halt, weil wir früher oft in der Natur waren, dann sind wir halt erwachsen geworden, dann geht man halt irgendwie nicht mehr so viel. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Aber ich glaube schon, dass es, wie du es gesagt hast, ne, dass wir sind ja Natur. Also wir sind das, dieser Baum. So. Das ist ja das Gleiche. So. Also im Sinne von, es ist ja genauso aus der gleichen Evolutionslinie entstanden wie unsere Spezies. Und mir hat es auch voll geholfen, mich mit der Natur zurückzuverbinden. Ich war früher so oft mit meinen Eltern, mit meinem Vater vor allem, immer in der Natur, immer im Wald, mit unseren Hunden gespielt, im Bach, einen Damm gebaut und keine Ahnung, ich war nur draußen, gefühlt. Und dann irgendwann aber so mit 12, 13, pubertär, dann so, ich will nicht mehr mitkommen, spazieren, ich will nicht mehr wandern. So. Ich will jetzt Computer spielen und solche Sachen machen. Und dann ging das so richtig verloren, also wirklich bis ich halt, wie du es gesagt hast, Psychedelika genommen habe, mit 24, war ich so, die Natur und ich, das war so getrennt. Das war halt die Natur und ich. Und seitdem ist es jetzt auch wieder so mehr so. Und jetzt ist es ja bei mir, ich könnte jetzt gar nicht mehr in der Stadt so komplett drin leben. Das ist mir zu entfremdet von meiner Verbindung zur Natur. Also das ist irgendwie nichts mehr für mich. Ja. Werde ich doch so wie meine Eltern.
Jetzt gehst du einfach geht's wandern zurück. Und zum Wasserfall. Und
ja, wir gehen jetzt bald Alpenüberquerung machen. Wandern.
Was?
Ja, im Juni.
Wie schön.
Wandern. Das habe ich jetzt für mich entdeckt.
Ich liebe auch Berge.
Ja.
Wenn ich auf Koh Phangan bin, ist das Einzige, was ich vermisse, so richtige Berge.
So ein Korah hier.
Naja, das ist jetzt nicht so richtig als Berge.
Warst du schon mal oben?
Nicht ganz oben.
Nicht?
Nein, nur bis zum ersten Viewpoint.
Was? Echt? Ja, dann musst du mal schon noch hoch.
Ja, aber es ist meistens mir einfach zu heiß zum Wandern hier.
Morgens.
Ja.
Ganz früh, also so um 7, 8. Also bist du noch nicht wach.
Ich war jetzt gerade auf Sri Lanka und da war ich sehr, sehr viel wandern, weil da im Falken, das hat mich dann bemerkt, habe, wow, das fehlt mir sehr. So richtige Berge, das waren dann richtige Berge und ich mag diese Mischung von beides.
Ja, das kenne ich auf Koh Phangan. Irgendwann ist es schon sehr klein hier alles.
Mhm.
Sehr nah, also ich bewege mich eigentlich nur zwischen hier und Sri Tan. Keine Ahnung, mehr mache ich ja nicht.
Ja.
Mal nach Tong Sala oder so, aber letztes Jahr hatte ich das ganz stark. Letztes Jahr war ich auch ein paar Monate hier, da hatte ich irgendwann so einen richtigen Inselkoller. Ich habe so richtig gemerkt, ich muss hier runter. So, es geht jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Das ist so alles, ich kenne ja alles.
Ja.
Brauche mal wieder was Unbekanntes.
Ja.
Brauche mal wieder eine Weite.
Ich fühle das.
Die Weite sehen, so.
Also für diejenigen, die Koh Phangan gar nicht kennen, ist eine kleine Insel und wir wohnen, du bist seit, wie lange seid ihr schon hier?
Am Ende Dezember ist.
Wir sind seit Ende November hier.
Ah, ja.
Und seit Ende Oktober in Thailand und ja, es ist sehr klein, super schön hier, aber es ist einfach oft, man bleibt immer an den gleichen Ort, man geht zum gleichen Cafés, man ist immer so, man hat immer
auch
so Routinen. Ja?
Ist auch schön.
Aber manchmal ist
aber
dann
manchmal
so,
nicht immer.
Gestern war ich zum Beispiel in Warung essen, das ist in einem, und dachte mir so, da war ich seit, ja,
war ich einmal, glaube ich.
Ja, aber das war für mich so, wow, neues Erlebnis, du gehst einfach in ein neues Restaurant, da war ich richtig stolz auf mich.
Ja.
Weil sonst geht man immer zum gleichen Restaurant.
Immer zum gleichen. Wie war's? Weil es hat nur, es hat nicht so gute Bewertung.
Doch, richtig gut.
Es ist gut.
Ja. Aber ich liebe, dass wir über das Essen jetzt reden.
Da sitzt nie jemand.
Doch, es gibt Klimaanlage, du kannst gut arbeiten da. Das ist schön.
Ah, okay. Auch mittags warst du da?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Ich war demnächst beim Vegan Heaven hier dem, in der Nähe. Kennst du das?
Oh ja, ich wohne da. Super lecker.
Ja,
liebst.
Aber es dauert ewig.
Die das stimmt.
Dauert ewig.
Das stimmt. Thailand, Geduld, das lernen wir ganz gut hier.
Es kommt drauf an. Also vorhin war ich ja noch im Go Healthy, da ging es richtig schnell.
Ja.
Aber wenn wir jetzt so weiterreden, dann versteht ihr keiner mehr was.
Nee. Also falls ihr auf Koh Phangan wohnt, dann versteht ihr unsere Sprache gerade. Aber genau, lass mal zurück zu...
Aber es ist auch das Schöne hier, gestern als war ich mit einem Freund Abendessen und da haben wir genau das an Koh Phangan so gelobt, dass das ja auch etwas ist, was wir seit unserer Kindheit verloren haben, diese Nähe, diese Lokalität mit einem Freundschaftskreis.
Mhm.
Dieses, weil Berlin ist ja eine monströse Stadt.
Mhm.
Also bei mir war es zumindest früher so, da ist man halt in die Nachbarschaft mit dem Fahrrad zu einem Freund gefahren, hat geklopft und geklingelt und schaut, ob jemand da ist. Und dann ist man einfach zusammen, hat irgendwas gemacht. Oder man hat sich zufällig irgendwo gesehen und hat dann gesagt, komm, wir machen jetzt was zusammen. Und dieses Gefühl, das gibt's hier.
Das stimmt.
Und das ist, finde ich, so tief für mich, dieses Gefühl. Es macht, also ich finde es so geil, wenn ich Leute, euch, dich und einen Freund haben wir auch gestern gesehen noch. Und das einfach so, das löste mir kurz ein schönes Gefühl aus, weil ich mir einfach nur so denke, boah, geil.
So. Gemeinschaft.
Ja, so Gemeinschaft, so cool. Das ist so wie so ein Festival halt hier. So.
Ja.
Und das, damals suche ich auch irgendwie. Also ich würde mir wünschen, das langfristig mehr
ich verstehe das.
Haben.
Es ist genau das Gleiche, hat Philipp noch heute gesagt, in Berlin dauert alles so lange, muss man so weit fahren und dann ist alles so anonym und dann ist es ist, ja, du kannst nicht einfach so auf die Straße gehen und hey, was geht? Weil du kennst niemanden.
Ja.
Das ist echt spannend.
So eine Community aufmachen.
Also Leute, Koh Phangan. Aber ist so, ich habe schon so viel Werbung in meiner Story gemacht. So viele sind nach Koh Phangan gekommen.
Lass es mal jetzt, komm. Das ist viel zu voll.
Ich bin schon voll. Geht nach Koh Samui.
Ja, also echt so. Also jetzt, nächstes Jahr wird es, glaube ich, nochmal ein Level.
Ja, also kommt nicht nach Koh Phangan.
Nee,
es ist ganz
nicht.
Schlecht hier. Es gibt nichts zum Essen hier.
Alles teuer.
Aber das stimmt schon, ist auch teuer. Vergleich zu Thailand.
Vergleich zu Thailand, aber ich meine, du kannst beim Go Healthy zahlst du.
Das stimmt.
Zahlst du 30 Euro für ein fettes Essen und so.
Das
geht.
Das stimmt, ja. Okay, also Leute, Koh Phangan ist wundervoll und reden wir nochmal zurück zu unserem Thema Pilze, LSD. Eigentlich wollte ich das Thema heute mit dir sprechen, wie wir diese Substanzen in Beziehung auch als Tool benutzen können, weil ich zum Beispiel meinen Freund habe letzte Zeit, beziehungsweise im Sommer auch öfter genommen, weil zum Beispiel, oder für mich war zum Beispiel, wenn meine Kindheit was war und das hochkam mit meinem Vater und dann wollte ich tiefer reingehen.
Mm.
Weil da ist was zum Beispiel durch meine Trennung von meiner zweiten Beziehung jetzt im Ende September, war ich so, warum hat es mich so, was war da? Was habe ich da erlebt? Und habe ich, ja, und dann nehme ich oft dann LSD. Ich habe ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr es noch nie genommen habt, vielleicht Retreat zu gehen von Jascha. Und weil da habt ihr das erste Mal so einen schönen, sicheren Rahmen und nicht einfach so random nehmen. Oder was sagst du dazu? Weil schon nicht ohne, oder?
Es ist immer eine Frage von Set, Setting und Dosierung. Also ich kann zum Beispiel auch empfehlen, niedrigere Dosierungen auszuprobieren und dies einfach zu Hause mit Freunden oder so zu machen. Das ist ja vollkommen okay. Wenn es dann halt in die Tiefe gehen soll, wie zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, also wenn man sich tiefere, vielleicht auch traumatische Sachen genauer anschauen möchte, also ja, wenn man einfach in die persönliche Tiefe eintauchen möchte, dann ist hochdosiert und begleitet auf jeden Fall besser. Also ich habe aber wirklich ganz viel tolle Erlebnisse gehabt und verändernde Erlebnisse mit auch einem niedrigeren Dosierungsbereich. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so hochstellen, wie man muss es immer hochdosiert machen oder so. Aber bevor man sowas ja macht, so ist es ja erstmal ein Prozess. Also ein Prozess hin zu einem Ja, hin zu einem inneren Ja, in dem ich mir sage, ja, ich möchte das machen. Und das sollte auch nie von extern irgendwie getriggert werden. Ja, mein Freund macht das jetzt und möchte es jetzt auch machen. Alle hier, dieser Influencer hat es gesagt. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für mich oder so. Mm. Weil wenn du einmal in diese Erfahrungsräume reintauchst, dann kommst du nicht mehr raus. Also du kannst es nicht mehr vergessen, ne? Was du auch gesagt hast. Wenn du einmal diesen HD-Blick gehabt hast, dann kommst du nicht mehr raus. Und das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite, bist du bereit dafür, das zu sehen? Bist du bereit, die Wahrheit zu sehen? Wobei die Wahrheit, die du da siehst, auch wieder nur eine, wie sagt man, temporäre Wahrheit ist. Irgendwann merkst du, oh, das war auch nicht die Wahrheit und es gibt noch eine tiefere Wahrheit und so. Deswegen, die Wahrheit hört sich auch schon ein bisschen viel an. Genau, war das deine Frage? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, doch, mit Dosierung finde ich das sehr wichtig. Das glaube ich, das Dosierung ist auf jeden Fall wichtig. Und
also ich sage immer, es gibt Set, Setting und Dosierung.
Ja.
Ne? Set ist so dein Geisteszustand, deine Geisteshaltung, wie es dir geht. Setting ist die Umgebung, in der du die Erfahrung machst und die Dosierung ist die Dosierung. Und ich behaupte, du kannst einen, wenn einer der drei Faktoren nicht so gut ist, kannst du ihn ausgleichen, wenn die anderen zwei gut sind. Also wenn die Dosierung viel zu hoch ist, aber du hast richtig gutes Set und Setting, dann kann es trotzdem eine gute Erfahrung werden. Mhm. Wenn es dir gerade nicht so gut geht, aber die Dosierung ist einfach richtig niedrig und das Setting ist richtig gut, dann kann es trotzdem gut gehen. Und wenn das Setting eigentlich richtig scheiße ist, aber du eine gute Dosierung gewählt hast und es dir eigentlich richtig gut geht, dann kann es auch gut gehen. Deswegen mindestens 2 von 3 sollten meiner Ansicht nach richtig, richtig gut sein. Ja. Und auch zum Thema Festivals, hast du ja am Anfang gesagt, wollte ich auch noch was dazu sagen. Also ich glaube, das Erlebnis auf einem Festival oder auf einer Party, sage ich jetzt mal, unter Psychedelika, waren für mich in meinem Leben eine der schönsten Erfahrungen, die ich überhaupt gehabt habe. Okay. Aber ich habe das erste Mal gemacht, nachdem ich schon jahrelang Erfahrung damit gemacht habe. Das heißt, bevor ich nicht genau wusste, was jetzt gleich passieren wird, wie ich darauf klarkomme, kann ich das überhaupt nicht empfehlen. Das erste Mal auf einer Party oder so.
Voll, weil es ist alles so neu und du bist befordert und dann noch die Party. Ne, wahrscheinlich. Ja. Und das mit dem Calling, das gebe ich dir voll recht. Das ist zum Beispiel, ich habe Ayahuasca letztes Jahr genommen und ich habe 6 Jahre überlegt, das zu nehmen. Und jedes Mal war so, nee. Also mein Freund hat es genommen und ich wusste das. Ich war so, ich war noch nicht ready dabei. Also, nee, ich bin noch nicht ready. Und es ist echt, es ist so ein krasses, also ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gemacht.
Wo warst du da?
Ich war in Berlin. Aber ich habe so meinen Schaman natürlich, also ist alles natürlich super, schön, also er macht das schon seit 30 Jahren und es ist, ich will jetzt keinen Namen hier sagen, aber ich habe das durch Empfehlungen bekommen, durch auch gemeinsame Freunde hier tatsächlich, du kennst ihn auch, und ich war dann 2 Nächte gemacht und tagsüber San Pedro genommen und wie gesagt, ich war die ganze Zeit so, ich war nie ready und ich wusste, dass ich es machen werde, aber ich weiß immer, ich warte, bis ich komme zum Calling jetzt. Und dann kam einmal und das war dann richtig bei mir so, okay, aber jetzt. Und dann war ich so, okay, wann ist der nächste? Und ich war so richtig so nie so, oh. Und dann war es sehr witzig, weil ich habe mich direkt, ich war so, oh. Und dann habe ich in August, ich war so letztes Jahr in August, ich war so, ich will jetzt. Und dann war aber irgendwie ausgebucht und dann war ich so, boah, aber jetzt. Und dann war ich so, komm mal runter. Und dann am September war irgendwie, dann war ich krank. Auf jeden Fall, dann habe ich gedacht, okay, dann, ich habe losgelassen. Dann im Dezember war dann kam die und dann habe ich mich angemeldet und dann.
Vorletztes Jahr meinst du?
Stimmt. Sorry. Nee. Doch. Oh mein Gott, vorletztes Jahr war das. Ich habe gar kein Gefühl mehr. Ja, vorletztes Jahr. Stimmt. Ja, letztes Jahr waren wir in Thailand, ja. Stimmt. Ja, vorletztes Jahr war das. Mhm. Ja, genau, 2 Nächte. Ja, was können einem tagsüber San Pedro? Auf jeden Fall richtig intensiv. Aber ich fand San Pedro zum Beispiel viel krasser. Voll spannend, weil es ging ja um Bezug zu meinem Vater. Nee, San Pedro ist ja der Großvater. Ayahuasca ist die Mama halt. Und das war meine Beziehung zu meinem Vater war auch viel, viel präsenter in meinem Leben, weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Und dadurch die meisten LSD oder Trips mit mir sind immer alles, dreht sich um meinen Papa meistens, weil der sehr, sehr viel aufzuarbeiten.
Ja, ist bei mir die Mama.
Ach krass, ja.
Ja.
Ja, bei mir fast immer, Papa. Ich habe auch schon sehr, sehr viel daran gearbeitet und super viel. Also es ist echt ein krasser Prozess da. Ja.
Ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Prozess auf irgendeine Weise.
Das glaube ich.
Ja. Oh. Das ist der Vaterkomplex und der Mutterkomplex, sage ich jetzt mal. Das sind schon sehr tiefe Prägungen. Mhm. Und ich glaube, also bei mir war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich schließe jetzt einfach Frieden mit dem Prozess. Ich habe so gemerkt, ja, ich möchte da noch tiefer reingehen, ich muss jetzt hier noch ein bisschen was aufarbeiten und so. Und irgendwann merkte ich so, dass ich identifiziert bin auch mit diesem Heilungsthema irgendwie. Und da habe ich dann so auch davon so ein bisschen losgelassen, habe jetzt gesagt, so, ich akzeptiere das jetzt einfach alles so, wie es ist. Aber ja, ich freue mich für dich, dass du diesen Prozess machst. Weil ich glaube, das ist das, was viele Menschen nicht machen, auch in unserer Bubble. Die wissen nicht, dass das alle, also die allermeisten Menschen haben noch mit ihren Eltern ein Hühnchen zu rupfen. Bin ich fest davon überzeugt. Und das ist aber auch der absolute Endgegner. Und deswegen sich da reinzutrauen, das ist Hut ab.
Ja, danke dir. Aber ich glaube, bei mir ist einfacher, auch wenn es traurig klingt, weil sehr erst habe ich besprochen mit meiner Therapeutin, dass sehr, sehr viele Themen bei manchen Menschen an der Oberfläche sind. Bei mir ist sehr, ich wusste ja, dass meine Kindheit schwer war und dadurch ist es einfacher. Zum Beispiel mein Freund, in seiner Welt, in seiner Kindheit war es schön. Deswegen seine Themen sind sehr tief vergraben. Und deswegen ist es für mich einfacher, weil ich weiß ja ganz genau, ah, da und das, was passiert. Und ich weiß das und das. Und mein Freund, oft bei ihm ist sehr versteckt. Und er muss dann viel mehr und ah und dann. Und ich, deswegen bei mir ist oft so, weil ich, ja es, weißt du, ja, es macht
ich
das Sinn.
Was du meinst, macht Sinn. Sehe ich bei Isabel, meiner Frau, ja auch so. Sie war auch immer eine dieser Menschen. Ja, bei mir war alles gut. Und jetzt macht sie gerade ihren Trauma-Workshop und ist halt richtig, wird jetzt, wir hatten eine LSD-Reise vor 2 Wochen, wo sie mal so richtig mit einem Trauma konfrontiert wurde. Und man sieht einfach, wie clever der Verstand das macht. Weil jeder Mensch, jeder, ich habe noch keinen getroffen, bei dem es nicht so ist, verlässt die Kindheit nicht unbeschadet. Und ich glaube, was viele damit direkt assoziieren, oh, meine Eltern haben dann ja was falsch gemacht. Es sind nicht deine Eltern auch. Ne? Du wirst auch von deinem ganzen Umfeld traumatisiert, in der Schule, von deinen Lehrern oder von Hinz und Kunz. Und vielleicht auch deine Eltern. Und es ist ja auch okay, dass sie nicht perfekt sind. Oder so, dass ja, die halt auch ihre Schmerzen auch an dich weitertragen und so. Und ich kenne das schon auch. Es ist halt ein schwerer... also ich kann es voll verstehen, dass wenn ich das Bild habe, dass bei mir war alles gut früher, dass ich das auch wahren möchte. Also es ist ja voll verständlich, dass ich das wahren möchte. Und jeder hat zu seiner Zeit so ein bisschen. Und viele Menschen haben natürlich auch ein kleineres Päckchen irgendwie, aber trotzdem haben sie eins.
Voll, absolut. Früher war ich sehr oft dieses, oh, war sehr schwer für mich, weil ich will auch nicht vergleichen, weil weißt du, der mir so, das macht auch keinen Sinn zu vergleichen, oh, du, dein Päckchen ist größer oder habe ich oft ein bisschen unfair gefühlt, weil meine Kindheit teilweise echt schwer war, weil man so, warum ich, aber ich weiß ja genau, dass alles, was ich erfahren habe, hat mich zum Menschen gemacht, was ich jetzt bin und dadurch bin ich auch Juli und ich bin super dankbar dafür, aber manchmal denke ich mir so, boah, danke Papa und Mama, dass ich jetzt all die Scheiße aufarbeiten kann, aber ich sag mal so, unsere Eltern hatten halt noch nicht die Tools gehabt, was wir jetzt haben. Also unsere Eltern damals, wir haben jetzt Social Media, wir haben diese Aufklärung, die haben alles. Die haben nichts gehabt davon. Die sind so gefangen in deren Käfig und es auch tut mir so leid. Aber das Schöne ist, wenn wir uns heilen, heilen wir uns auch sehr automatisch. Weil ich rede mit denen offen und ich erzähle das und ich spreche es an und ich sage, hey Papa, ich habe da was kam hoch, ich möchte darüber jetzt reden. Und damit, ich konfrontiere sie auch damit. Manchmal ist es unangenehm. Die so, nee. Und ich muss, ja, aber Papa, let's go. Und sie zeigen sich verletzlich jetzt von mir. Mein Vater hat letztens von mir geweint und das ist passiert. Das war für ihn ganz, ganz schlimm. Und ich fand das so schön. Für mich war es so, Papa, du zeigst dich selbst und das ist für mich das schönste Geschenk, was du machen kannst. Und deswegen, seit ich so diese persönliche Entwicklung, krasse Reise bin seit letzten Jahren, ist es, meine Beziehung zu meinen Eltern hat sich nur verbessert. Trotz, dass ich teilweise angeschrien habe, weil ich sauer war, trotzdem kommt man zusammen noch näher.
Ja, ja, das ist schön. das wird dann auch so viel echter, auch die Beziehung zu seinen Eltern und plötzlich viel näher. Und da steckt so viel Potenzial auch für Wohlbefinden drin. Also ich glaube sogar, dass wenn du kein geklärtes Verhältnis zu deinen Eltern hast oder kein, ich sag mal, kein in Liebe Verhältnis. Ne? Man kann auch getrennt sein, aber trotzdem in Liebe sein. Ich glaube, solange du im Zwiespalt mit deinen Eltern bist, oder auch, sie können natürlich auch schon tot sein, und dann kannst du trotzdem noch im Zwiespalt mit ihnen sein. Solange du im Zwiespalt mit ihnen bist, wirst du auch immer im Zwiespalt mit dir sein, weil sie sind du, die haben dich gemacht, so, die haben dich zu einer Zeit, in der du alles in dich einfach nur aufgesaugt hast, was du bekommen hast, da waren die da. Das heißt, du hast die aufgesaugt. Du hast die einfach kopiert. Das habe ich bei mir auch demnächst rausgefunden, wie ich auch die Schmerzen meiner Eltern kopiere, den Stress meiner Eltern kopiere, weil ich nichts anderes gehabt habe als das, weil das meine Welt war. Mhm. Unsere Eltern sind ja unsere Welt. Und es freut mich, dass du da auch diese Erfahrung machst. Das ist schön.
Ja, es ist sehr schön. Ja, ich habe dir auch schon erzählt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich meine letzte Reise jetzt auch für 2 Tagen war. Also und zwar Pilze. Und das war auch ein richtig, also wie du meintest, es ist Arbeit.
Ja.
Das ist ja, also jedes Mal, wenn ich nehme, dann mir so, also ich habe immer Intention, okay, da ist was. Also für mich ist immer so, ich weiß ja, das ist Arbeit.
Mhm.
Das ist jetzt, da gehe ich richtig rein. Das ist nicht so, oh ja, 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 let's go, sondern ich weiß, das ist voll krass, dass es mir Spaß macht. Aber ich mache das, weil ich da Anteile von mir kennenlerne und Dinge hochkommen und loslasse. Und bei mir kam zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, viele können identifizieren damit, dass wir fast alle in so einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind und ich sehr, sehr stark, weil ich Leistungssportlerin war und dabei noch ein 1 und Abi hatte. Und ich habe es immer damals gedacht, ich habe es für mich gemacht. Aber ich habe es nie für mich, ich habe meinen Vater gemacht. Und das war der Pilzreise, das Thema, und das war richtig, richtig traurig und emotional, dass ich verstanden habe, dass ich nur geliebt war. Ich wollte nur Liebe haben. Und die einzige Weg, ich bekommen habe, es war mit meinen Wettkämpfen, also ich war Läuferin, mein Papa ist mein Trainer. Und immer wenn ich gewonnen habe, immer wenn ich besser gelaufen bin, habe ich Anerkennung bekommen und Liebe. Und es mich sehr am Ende. Es geht immer darum, höher, besser und schneller. Also immer dieses schneller, schneller. Und es gab immer deswegen den Glaubenssatz, was viele haben, ich bin nicht gut genug, kommt auch für mich hier, weil es gab keinen Moment, wo ich gut genug war.
Ja.
Weil du kannst immer besser laufen. Es gibt noch einen Wettkampf, jedes Wochenende einen Wettkampf. Also es gibt ja keinen Schluss. Und deswegen habe ich mir das Gefühl gehabt, mein Papa war nie zufrieden, weil ich immer, na, mehr, mehr, mehr. Und ich war auch in der Mannschaft, in einer ungarischen Mannschaft drin. Und das war halt für ihn so sein Stolz, und er war halt sehr stolz auf mich, aber ich hatte sie angefühlt, was sehr krass war, dass alles, was er nicht geschafft hat als in seinem Leben, hat auf mich umgebracht, dass ich das schaffe. Also quasi hat so seine Anerkennung in mich umgewandelt, und es war nicht so meins. So, er wollte, dass ich das schaffe, weil er wollte auf mich stolz sein, und hat mich sehr immer gesagt, oh, meine Tochter ist so toll und da, und ich war so, du siehst mich aber gar nicht als Mensch, so, du siehst nur meine Leistung. Das war richtig emotional und traurig, aber hat mich richtig gezeigt, dass in den letzten Jahren habe ich sehr losgelassen von Leistung, weil ich auch teilweise erschöpft war, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe in meiner Jugend so viel geleistet, was ich kann nicht mehr leisten. So. Aber das war ein krasses Moment, wo ich gemerkt habe, wie krass es ist. Und ich habe mich gefragt, wie Leistungssport Kinder so fertig machen kann, kaputt machen kann, weil du schon so viel leisten musst und so viel Druck hast. Ich habe die ganze Jugend, bis ich 18 war, so viel Druck gehabt, weil ich immer, immer performen musste. Die ganze Zeit. Aber es war echt, danke für diese Pilze, weil das hat mich, das hat so ein krasses Erkenntnis gebracht. Ich war so, wow. Und das
auch
hat
gefühlt.
Und nicht bekommen. Ich habe so viel gefühlt, so viel geschrien, so viel Wut gehabt gegen meinen Vater gehabt. So viel. Ich war so sauer, weil für mich war das so: Du hast einfach mich ausgenutzt, eigentlich. Du hast mich, ich war dann so dann, ja, du hast mich so reingetrieben in diesen Sport und immer mich, also es war, ich weiß nicht, ich nicht bewusst war, ne? Ist klar, dass ich nicht bewusst war. Aber ja, und ich fand das, was hat es gebracht? Was bringt denn 1 zum Abi? Was bringt das jetzt? Hm? Nichts. Es war einfach pur Stress für mich und Druck. Und ich bin auch sehr competitive. Ich wollte immer die Beste sein. Aber es war so krankhaft. Es war Sportunterricht, egal was das war. Ich konnte nie was spaßig nehmen. Es war alles immer ernst. Ich musste immer gewinnen. Und es war auch die, so meine ganze Erziehung war so. Mein Papa, ich war auch schon so. Und deswegen, und es ist spannend für mich, weil jetzt, wenn Leute, ich habe es komplett losgelassen, wenn Leute jetzt gewinnen wollen, ich bin immer so, was bringt das dir zu gewinnen? Ganz kurz Anerkennung. Lohnt sich nicht. Ich will nur spielen. Lass spielen. Warum muss mir immer jemand gewinnen? Was bringt das dir? Ich habe schon so oft in meinem Leben gewonnen früher. Also als Wettkämpfer. Ich so, was bringt das dir? Ich kann dir sagen, aus Erfahrung, du hast kurz Anerkennung, kurz Hi und dann, was hast du davon? Weil so viele nehmen es immer so ernst. Oh, ich muss gewinnen. Und ich so, oh nee, bitte. Ich kann sagen, das ist schön kurz. Ja. Aber dann fängt wieder von null wieder an. Und du musst immer das, du musst wieder so eine hoch und
das Schlimmste ist aber, wenn du dann Zweiter wirst. Das ist dann das Allerschlimmste.
Ach ja. Ach ja.
Hast du fast gewonnen.
Fast gewonnen. Das stimmt.
Ja, aber das kenne ich vom Pokerspielen. Früher habe ich ein bisschen Poker gespielt. Und da habe ich das dann auch so gemerkt, man kommt so richtig weit im Turnier.
Ja.
Und dann wird man Dritter oder Vierter von Hunderten und denkt sich dann so, boah, hätte ich das nur ein bisschen anders gemacht, dann hätte ich vielleicht gewonnen oder so. Man kann sich gar nicht richtig freuen. Ja, das ist so der Verstand. Der hat immer was zu meckern. Außer du hast gewonnen, aber dann hat er danach wieder auch was zu meckern, ja, weil du es dann nochmal gewinnen musst.
Ja, und dann ist der Druck noch höher. Für mich war auch oft beim Laufen halt so, weil ich sehr hohem Niveau war, aber trotzdem nicht die Beste war im ganzen Land. Ja, und damit bist du ja nicht gut genug, weil du immer Leute sind halt vor dir. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, okay, du musst mehr trainieren, weil du bist nicht gut genug. Du musst noch mehr. Und das war sehr spannend. Ja, das ist echt. Aber ich bin auch sehr, das war einfach ein krasses Erkenntnis. Und da werde ich auf jeden Fall meinen Vater anrufen, mal die Tage auch nicht mehr mal sagen. Ja. Das, glaube ich, hilft sehr gut. Du machst auch so, wenn du was hast, dass du deine Eltern anrufst.
Ja, ich mache es ziemlich ähnlich, so wie du das beschreibst. Ja. Ich denke, es ist wahrscheinlich jetzt noch wichtig, die Seite deines Vaters vielleicht da auch nochmal reinzugehen, bevor du mit ihm sprichst. So was, wie, also wenn du jetzt dazu drüber nachdenkst, über diesen Prozess, wie sieht er eigentlich aus in diesem, wenn er dich antreibt? Wie sieht er aus? Was macht er? Wie guckt er so?
Meinst du, ich dachte, dass ich ihn fragen kann, weil ich dachte, es ist besser, wenn er so seine Perspektive erzählt und ich mir Raum gebe, weil ich weiß ja auch, dass er sein Bestes versucht hat und wir haben schon, er sagt immer, also redet Englisch mit mir und sagt immer mit seinen limited Tools, was er hatte, er hat versucht, die beste mögliche Kindheit mir zu geben, aber seine Tools waren limited und wie du meinst, unsere Eltern sind nicht perfekt. Und ich bin auch, ich habe so viel Liebe für ihn und ich wäre ja nicht die Person, die ich jetzt bin, ohne ihn. Natürlich mit den ganzen Traumas. Man bekommt das whole package, man bekommt die guten Seiten, aber man bekommt auch die. Und jetzt natürlich die Frage, dass ich, habe ich jetzt die Tools und ich kann sie jetzt aufarbeiten und das ist so schön. Und das ist so, wo ich sage, hey, ich möchte meinen Kindern nicht diese Dinge weitergeben. Und ich habe die Wahl zu sagen, okay, hey, ich kann die Arbeit jetzt an mir machen.
Ja, und ich glaube, das wirst du dann auch nicht. Ja. Also ich denke, wir befinden uns hier gerade auch gesellschaftlich an einem ganz wichtigen Punkt, in dem wir kollektiv sozusagen uns mehr reinwaschen, also indem wir uns enttraumatisieren. Ich fand, ich habe es dem letzten gehört, dass die MAPS, diese psychedelische Association, in den USA, die haben sich die Vision gesetzt, bis 2070 wollen sie Net Trauma auf der Welt schaffen. Bedeutet, dass mehr Trauma weggeht, als dazu kommt. Weil so ist halt aktuell so das Gefühl, oder ich weiß nicht, wie die das genau beschreiben haben, also dass halt, dass die Welt wird immer traumatisierter irgendwie so. Und sie wollen dazu es so weit bringen, dass es halt in die andere Richtung geht. Weil nur weil wir das jetzt gerade machen, uns enttraumatisieren, sage ich jetzt einfach mal, oder diese Dinge aufarbeiten, machen das ja nur noch lange nicht viele, so, das machen ja ganz wenige. Aber ich glaube, wie du es auch gesagt hast, und die Generation davor, die hatte einfach keine Zeit. Die hatte keine Ressourcen, die hatte keine Ahnung, die hatte keine Informationen, kein YouTube, Instagram. Also wenn die Persönlichkeitsentwicklung machen wollten, gab es nicht mal so. Das kam ja erst in den 90ern. Und wenn die Therapie machen wollten, das war auch noch sehr unbekannt irgendwie alles. Also unsere Großeltern, die kannst du ja komplett vergessen.
Sie wollten das Überleben, ne? Überleben, so Geld, ne? Das war das Ziel.
Und jetzt verändert sich das ja auch total. Deswegen, ich glaube, unsere Generation, also unsere Kinder, die werden schon auch ganz anders als wir. Also die werden, ich denke mal, unsere Kinder werden noch reiner, sage ich jetzt einfach mal, als wir. Und deren Kinder dann auch wieder. Deswegen, ich glaube da fest daran, dass wir hier einen Trend beobachten, der uns als Menschheit auch in eine ganz tolle Richtung bewegen wird. Also ich bin da sehr optimistisch, jetzt rein auf die innere Welt gesehen, und die spiegelt sich dann natürlich auf die äußere auch wieder. Also ja, lass uns weitermachen mit der Arbeit.
Lass uns weitermachen.
Arbeit.
Ja, ey, voll. Deswegen brauchen wir ja viel mehr von euch, die halt einfach das auch Aufklärung macht und darüber redet. Weil Therapie, wie du meintest, auch super wichtig, aber da ist selbst so schwer, in Deutschland einen Platz zu bekommen. Und es ist so, und ich sage immer so, Therapie ist nicht für jeden. Für manchen ist es voll schön, und manche zum Beispiel, ich mache ja beides so, ich mache ja Therapie und halt meine Trips, und das finde ich perfekt so.
Mhm. Kannst du da mit deiner Therapeutin darüber sprechen?
Tatsächlich, ich habe das ja lange jetzt, also ich habe jetzt Pilze genommen und davor im Sommer das letzte Mal LSD, also es war jetzt irgendwie nicht so Thema, und ich glaube schon, sie war, also ich glaube, die ist sehr offen, also Polyamor, alles ist ja klar, das ist ja, gute Frage. Die ist auf jeden Fall eine jüngere Frau, also ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob sie Erfahrung damit hat, aber ich glaube schon, dass sie es verstehen würde. Aber gute Frage. Ich habe so nie davon geredet mit dir. Kann ich mal machen. Auf jeden Fall, ich war mal in Therapie in Berlin. Das war nicht so toll, es war Gruppentherapie. Ich war nur ein paar Mal da, ich habe es nicht gefühlt. Und da habe ich aber erzählt, dass ich Ayahuasca genommen habe. Ich war so erstmal so, boah, kann ich das erzählen? Ich war so, weißt du was? Ja, weil ich war so, wenn niemand darüber redet, dann wird auch Tabuthema bleiben. Und ich wusste, dass diese Menschen im Raum haben eh keine Ahnung davon. Also ich darf mal, und ich habe es erzählt. Und die alle waren so. Und eine war sogar so, LSD? Ja, ich habe das schon mal gehört. In Charité in Berlin machen auch schon Leute Therapie damit. Also viele waren dann schon offen, aber wir sind skeptisch so. Nichts für mich. Ja. Nichts für mich. Und manche sind seit 5 Jahren Therapie und passiert gar nichts. Aber dann so, okay. Therapie ist wunderschön, aber vielleicht mal offen sein, auch für andere Dinge. No?
Ja, also, ich finde dieses Zitat von Timothy Leary ganz gut, der gesagt hat, er hat bei seinem ersten Pilze-Trip mehr über sich selbst gelernt als in 15 Jahren Psychotherapie davor. Und das ist natürlich schon eine sehr intensive Aussage, aber so fühle ich mich schon auch manchmal, dass ich, wenn ich so ein, zum Beispiel den Trip, den du jetzt vorgestern gehabt hast, boah, also um in diese Gefühlsebene reinzukommen, um das rauszuholen, um das durchzuarbeiten, nicht nur gedanklich. Ich glaube, viele Menschen, wenn sie an Veränderung denken, gehen sie das sehr gedanklich durch, sehr verstandes. Ja, dann habe ich ja die Erkenntnis, und dann kommt mir die Erkenntnis, und dann finde ich das über mich heraus. Nee, so funktioniert Veränderung nicht, zumindest nicht auf dieser Ebene. So kannst du dir vielleicht einen neuen Habit angewöhnen, also gehst jetzt mehr ins Fitnessstudio, weil das gut für dich ist, und dann stellst du dir halt einen Wecker oder keine Ahnung. Aber so tiefe Veränderung passiert immer mit Gefühlen. Immer. Und die sind halt nicht so einfach zugänglich, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will jetzt die Wut, die ich gegen meine Eltern noch spüre, die will ich jetzt einfach spüren, sondern da ist ja viel davon nötig. Ich muss irgendwas machen. Ich muss mich mit meinem Körper verbinden und auch mit meiner Vergangenheit und mit mir selbst. Und das ist halt so schwer. Also mir fällt es sehr schwer, ohne Hilfe in diese Ebenen zu kommen. Und deswegen finde ich halt Psychedelika, aber auch andere Praktiken, ne? Emotional Release, Breathwork oder auch Meditation und so. Das sind nicht nur optionale Werkzeuge, sondern, also wenn du die nicht machst, also es sind halt Abkürzungen. Und du kannst natürlich den Weg auch ohne Abkürzung gehen. Also du kannst auch, keine Ahnung, von Kopangan nach Deutschland irgendwie über Amerika gehen. Du kannst erst nach Amerika fliegen und dann nach Deutschland fliegen. Du kannst aber auch einfach direkt von Bangkok nach München fliegen. Geht halt auch.
Ja. Das fühle ich. Und ja, mit Breathwork absolut. Ey, ich habe auch so krasse Breathwork-Sessions schon gehabt.
Ja.
Boy. Das ist so, ich hatte auch letzte Woche eine One-on-One-Session gehabt, und
echt?
Ich mache auch gerade auch sehr, sehr viel.
Bei also, wem oder was?
Edward.
Ah ja, den habe ich auch schon mal gemacht.
Shakti Yoga, ja. Hat
ja
auch Yannick empfohlen.
War ich auch mal.
Wir fehlen alle uns gegenseitig, ne? Die ganze. Ja, also ich hatte schon Breathwork, Neo Motion Release habe ich auch gemacht, letztes Jahr auf einem Retreat mit Frauen. Das hat auch, das war auch so krass, ey. Meditation, ich sag, es ist so krass. Alles, Aesthetic Dance kann. Bewegung, Yoga, alles kann manchmal was einfach auch Bewegung sein, und da kommt was hoch, und alles mit Körper, mit Embodiment, es ist Verbindung mit dir selbst, boah, so wichtig. Ich mache auch eine Ausbildung gerade, ein Jahr lang somatische Ausbildung für Frauen. Ganz viel, und mit dir zu verbinden und Traumas und Nervensystem und dich selbst zu regulieren. Und
machst ja ganz schön viel. Ist das dein neues Leistungscoping, Leistung im Healing?
Ich bin einfach ein Taten, ich kann nicht so viel rumsitzen. ich bin auch sehr viel, ich habe sehr viel Energie und ich war schon als Kind auch sehr hyperaktiv und da war Sport auch deswegen mein Ventil immer.
Ja, ja.
Weil, ja, das ist so wichtig, war auch wichtig, aber natürlich, man kann übertreiben so. Auf jeden Fall, ich mache viel. Aber es macht mir sehr Spaß.
Ja. Ja, ich kannte das nur halt von mir, habe ich dem jetzt beobachtet, dass man auch im in der Arbeit mit sich selbst kann man sich auch in der Leistung verlieren und sagen, ich muss jetzt ja noch mehr, ich muss das jetzt ja machen, ich muss jetzt ja loslassen. So. Also auch hier sind wir nicht vor unseren Traumata geschützt.
Das stimmt und deswegen mache ich auch nicht so viele Trips zum Beispiel. Ich habe letztes Mal LSD den Sommer genommen und jetzt wieder Pilz. Also ich mache da immer Pausen, weil ich da weiß, dass ein Trip kann so viel hochbringen, dass ich auch verarbeiten will. Und ich versuche nie von einem zu anderem reinzugehen, sondern immer, hey, und nur, also ich bin da immer sehr vorsichtig zum Beispiel. Aber du hast recht, auf jeden Fall, auf Koh Phangan ist sowieso ja. sehr einfach viel zu machen.
Ja, ja, ich habe auch wieder viel gemacht. Jetzt mache ich ja das Tantra-Retreat.
Ja.
Aber dann reicht es auch, glaube ich, für dieses Jahr erstmal wieder. Dann erstmal wieder so ein bisschen stumpf und oberflächlich sein.
Erstmal stumpf und oberflächlich. Ja. Ah, ja, stimmt. Wie macht das Tantra Retreat? Das habe ich auch eine Podcast dazu aufgenommen.
Ja.
Zum Tantra from the Heart. Das wird so eine krasse Erfahrung sein für euch. Tantra ist auch für mich so ein neuer Feld. Ich mache gerade auch sehr viel Tantra und so. Und das hat mich auch sehr, sehr viel nochmal gezeigt. Und
wie würdest du das zusammenfassen? Also ist es, was für eine Lehre ist es denn?
Tantra?
Aha.
Wow, das ist schwierig zu, ich kann das manchmal gar nicht beschreiben, weil es ist so, es kommt auch natürlich, welche Art von Tantra, es gibt ja Neo-Tantra, es gibt ja verschiedene, also was ihr macht da zum Beispiel, oh, es ist auch so viel mit Breathwork und das ist so krass, weil man kann es ist so viele verschiedene und man kann es gar nicht beschreiben. Kennst du das, wenn du, also wirst so, nee, du musst es mal erleben, weil ich kann es so gar nicht beschreiben. Und wenn du es erlebst, also kommst du zurück und dann verstehen wir uns dann, weil wir haben die gleiche Sprache dann, weil es ist so, auch so mit Körper und Connection, auch mit dir selbst, mit anderen, auch mit viel weibliche männliche Energie und auch ach, so viel, es ist so viel und so schön und trotzdem auch beim Trip, du machst das. Und dann oft hast du erstmal Tür aufgemacht. Und dann guckst du, okay, ich habe erstmal Tür aufgemacht und das ist erstmal eine neue Welt erstmal. Ja, ja. Das ist so, du gehst mal rein und du verstehst noch gar nichts. Du bist, okay, was mache ich überhaupt hier? Und dann machst du nochmal und nochmal. Und dann checkst du erst, okay, langsam. Wie bei Trips, so machst du einen Trip. Oder Ayahuasca habe ich genommen. Und man meinte mein Schaman, wenn du Ayahuasca machst oder was immer, du machst die Kellertür auf, guckst mal rein und schaust du, was drin ist. Und manchmal nimmst du gar nichts raus. Und manchmal nimmst du was raus, aber tust es wieder zurück. Also das ist immer dieses, du machst nochmal und es ist immer dieses, dass viele denken, nehmen einmal aus, können alles geheilt, ich bin jetzt geheilt, alles losgelassen. Und
nothing to heal anymore.
Ich habe alles gecheckt. Und da für mich auch oft dieses Geduld zu sagen, dass, da Ayahuasca hat mir ganz gezeigt, du kannst nicht so, es gibt, nichts kommt im Leben so.
Ja.
Weil ich war sehr ungeduldig bei Ayahuasca. Ich habe alles nochmal erlebt in meiner Kindheit und ich war so, okay, ich habe verstanden. Kann jetzt, und er war so, okay. Und er war so, du hast es nicht verstanden. Und nochmal kam das. Und ich war so, aber ich habe es verstanden. Du hast es nicht verstanden. Und dann kam nochmal das Gefühl und ich war dann so, okay, ich habe es nicht verstanden. Weil ich war ungeduldig, dass, oh komm, einmal habe ich es erlebt, jetzt kann ich loslassen, alles geheilt, Papa, ich liebe dich. Können wir jetzt abschließen, diese Kapitel. Ja, wie du meintest, das ist man halt nie ab, es ist immer, dass es Prozess.
Ja, es ist auch schwer, die Erwartungen an diese Erfahrung abzugeben, also Erwartungen zu haben. Es kam mir gerade so, weil ich einfach in meinen ersten psychedelischen Trips oder generell psychedelischen Trips, ich gehe immer so erwartungslos ran. Ich glaube, das kann allgemein im Leben sehr hilfreich sein, wenn wir an neue Erfahrungen erwartungslos rangehen. Jetzt auch Tantra-Retreat zum Beispiel. Ich will da gar keine Erwartungen haben. Ich gehe da jetzt einfach hin und genauso bei jeder psychedelischen Erfahrung und genauso bei diesem Podcast oder bei allem, hilft halt, keine Erwartungen zu haben, aber der Verstand möchte die halt haben, die geben ihm Sicherheit, das merke ich bei mir dann auch immer wieder. Aber sowas haben mir Psychedelika auch einfach beigebracht, zu zeigen, es lohnt sich nicht, dir alles zu planen, dir so übelst viele Gedanken zu machen, wie könnte das werden oder so, sondern es einfach mal absichtslos zu erfahren. Ja, das
vor allem, es wird oft ganz anders, als du es erwartest.
Ja.
Meistens immer anders. Und wenn du keine Erwartung hast, dann hast du auch nicht so Enttäuschung, weil du hast erwartet, oh, es wird so sein, aber es wird anders und dann bist du enttäuscht so, aber es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Und ja, das finde ich aber voll schön. Ich versuche auch so zu sein. Manchmal klappt besser, manchmal nicht so gut.
Hm. Ja.
Aber voll, voll schön und wow, wow. Boah, wir haben schon voll lange geredet. Ich glaube, ich könnte noch mega lange reden. Aber mir ist aufgefallen, dass ich bald wieder meine Ausbildung call habe.
Ja, wann denn? Alexa, wie viel Uhr?
Nee. 4:31 Und 4.
Um 4? Okay, dann musst du mir jetzt noch eine richtig krasse letzte Frage stellen.
Boah, Alter. Boah, krasse Frage.
So eine richtige, so eine Mindfuck-Frage. So, boah.
Okay, warte, jetzt machst du hier Druck hier.
Du machst dir Druck.
Okay. Man sagt immer, es gibt keinen Bad Trip.
Mhm. Sagt man das?
Also voll oft sagen, also überhaupt, was ist Bad Trip, falls Leute es nicht verstehen?
Ja.
Wie würdest du es beschreiben?
Ich glaube, das allgemeine Bild von einem Bad Trip ist eine negative Erfahrung.
Ja. Aber eigentlich dachte ich, man lernt genau in diesem Bad Trip am meisten.
Ja, also ich würde es vielleicht anders ausgedrückt, ich würde nicht sagen, es ist eine negative Erfahrung, sondern eine negativ bewertete Erfahrung. Es gibt keine negative Erfahrung, die irgendwie grundsätzlich negativ ist, sondern es gibt ja nur im Nachhinein eine Bewertung der Erfahrung als negativ. Weil, also das ist vielleicht auch etwas, was ich durch Psychedelika gelernt habe, dass ich war früher sehr stark in einer so einer Schwarz-Weiß-Dualität gefangen. Und habe gar nicht erkannt, dass zwischen Schwarz und Weiß ganz viele Grautöne gibt. Und ich habe gedacht, etwas ist gut oder etwas ist nicht gut. Und ich glaube, wenn du mit dieser Dualität, mit diesem Denken eine Erfahrung erlebst, die sehr unangenehm war, wo viele Ängste hochkamen, dann kann es sein, dass du halt sagst, es war ein Bad Trip. Aber was du damit leider auch machst, ist, dich dem Lerninhalt dieser Erfahrung zu verschließen. Weil du deinem Geist ja mit deinem Geist einen Stempel auf die Erfahrung drückst. Und dann lohnt es sich auch nicht mehr, darüber nachzudenken. Und das sehe ich bei vielen, die, ja, damals habe ich mal LSD genommen, das war nicht so schön. Lass uns doch mal die Erfahrung anschauen. Was ist denn da genau passiert? Was ist denn da hochgekommen? Und da liegt dann auch so die wertvolle Botschaft dieser Erfahrung, wenn wir uns damit beschäftigen. Und die Frage, die du jetzt ja wahrscheinlich stellen wolltest, ist, ob es das gibt oder nicht Bad Trips. Deswegen, ich würde sagen, es gibt Bad Trips, aber auch irgendwie nicht. Also es gibt keinen grundsätzlichen Bad Trip, aber es gibt Menschen, die ihre unangenehmen Trips als Bad Trip bezeichnen. Ja. Also gibt es schon Bad Trips, aber halt mehr in den Köpfen als tatsächlich so.
Ja, voll, das habe ich auch so gedacht.
Und meistens entstehen solche Erfahrungen ja auch durch viel Widerstand. Du hast ja selber auch gerade das mit der Kellertür gesagt. Manchmal machen wir die Kellertür auf und es kommt halt so viel raus, das wollen wir gar nicht gerade. Das haben wir uns nicht erwartet. Sprich, wir gegen diese Erwartung. Wir wollten jetzt eigentlich einen lustigen Trip. Wir wollten ein bisschen in der Natur sehen. Wir wollten ein bisschen Party machen. Und auf einmal kommt ein unangenehmes Gefühl. Und interessanterweise, wenn wir das nicht erwartet haben, dann sprechen wir das auch nicht der Substanz. Dann sprechen wir das auch nicht uns zu. Das heißt, wir sprechen die Angst, die hochkommt, fehlerhafterweise der Substanz zu. Wir haben jetzt Psychedelika genommen, eine LSD. Wir sagen jetzt, LSD hat in mir Angst gemacht. Nee, du hast Angst in dir drin und LSD hat die Türen aufgerissen. Und du wolltest die Türen nicht aufreißen lassen. Deswegen hast du sie versucht zuzuhalten, aber die Ängste waren so stark, dass sie so dagegen gedrückt haben, dass du so angestrengt warst, es runterzudrücken. Das ist echt nicht schön. Es ist echt nicht schön zu kontrollieren in seinem Leben und alles wegzudrücken. Es kostet ganz viel Kraft. Und so kann es halt auch mit dem Bad Trip dann entstehen, diese Story, die wir uns danach erzählen. Ja, ist nichts für mich. Ist
ja, voll. Ja. Und direkt abzulehnen. Ja, voll. Also ich hätte noch nie einen Bad Trip gehabt. Ich auch nicht. Weil ich für mich dann anscheinend jeder wäre Bad Trip gewesen, weil unangenehme Gefühle
hochkamen. Genau.
Also, ich finde es geil, weil da entsteht für mich, okay, da ist was. Ja. Aber ich habe das Gefühl, uns macht das Spaß, ne? Macht es auch richtig Spaß. Oh ja, da kommt Wut hoch. Ja, let's go richtig da.
Da hast du auch eine sehr hohe Gefühlsbereitschaft. Ne? Also es gibt Gefühlsfähigkeit und Gefühlsbereitschaft. Mhm. Du kannst eine große Bereitschaft haben, aber eine geringe Fähigkeit. Mhm. Du kannst auch eine hohe Fähigkeit haben, aber keine Bereitschaft. Und bei beiden wirst du halt nichts fühlen. Aber wenn du beides hast, wenn du die Fähigkeit hast und die Bereitschaft, dann können diese Erfahrungen halt extrem wertvoll sein, weil dann egal was kommt, auch das schlimmste, monströse Angst- oder Wutgefühl, Hass oder Eifersucht oder Domination oder keine Ahnung, was es für Gefühle gibt, die wir Menschen komplett an uns ablehnen, Missgunst, wie auch immer. Wenn du bereit bist, alles zu fühlen, dann können diese Substanzen dir halt echt zu einem ziemlich so einem reinen Leben verhelfen.
Auf jeden Fall, das ist voll wichtig, voll schön. Ja. Und zum Abschluss dann, wo können wir, was soll ich hier bei dir unten verlinken? Alles.
Naja, ist mir eigentlich egal. Also, vielleicht
was
einfach
gibt's bei euch jetzt? Retreats? Was steht bei euch nächstes an?
Wir machen Retreats.
Alles
wir
durchgehend.
Wir haben auch unsere Persönlichkeitsentwicklungscoachings. Wir haben unsere Psychedik. Also ich würde empfehlen, einfach auf unsere Website zu gehen, wen es interessiert, sich mal so ein bisschen mit diesen Erfahrungen zu beschäftigen. setandsetting.de. Mehr braucht man eigentlich nicht wissen. So, da steht alles.
Was ihr jetzt losbekommen habt, auch mal, dann, also ich kann das auch mega empfehlen. Also sei gedanklich,
empfehlen? Nee, da muss man aufpassen jetzt. Mit
empfehlen?
Empfehlen können wir es nicht.
Ich meine, ja, ein Trip zu machen. Ich kann dir empfehlen, mit psychedelische Substanzen einfach mal
zu beschäftigen.
Beschäftigen. Mal.
Ja.
Okay.
Das
man darf nicht empfehlen, ne?
Also man darf alles, aber aus meiner Erfahrung, also das hört halt auch hier, hören viele Menschen.
Ja.
So, wir hatten es doch vorhin erst gesprochen,
ja,
dass nicht alle unsere Follower sind.
Stimmt.
So und so.
Ja.
Und wenn du manche
okay,
Leute
recherchiert
sehen
Leute.
Das wirklich so als, die empfiehlt es mir.
Scheiße. Okay, Leute, also recherchiert. Wir haben euch einfach unsere Seiten hier erzählt, unsere Erfahrungen damit. Und jetzt könnt ihr ein eigenes Bild machen.
Ja, danke für den Podcast.
Ja, Juli. Danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Du warst doch hier.
Stimmt.
Wir sind ja bei mir zu Hause.
Stimmt, ich bin bei Jascha zu Hause. Übers heiß hier. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ihr habt auch einen Podcast, ne?
Mhm.
Stimmt, mega.
Set und Setting.
Alles Set und Setting bei euch.
Alles.
Ich verlinke alles unten. Danke, dass ihr zugehört habt. Und könnt ihr dann vorbeischauen beim Set und Setting. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Gut.
Ciao.
Tschüss.